Hallöle und herzlich willkommen zum FGZ-Podcast, den Podcast für einen guten Zweck, Folge 2. Mein heutiger Gast hat sehr, sehr viel erlebt. Er hat als Drogenkurier gearbeitet und Drogen von Jamaika unter anderem über Deutschland nach London geschmuggelt. Er hat später Drogenkuriere verwaltet und organisiert. Er hat einen Auftragskiller überwältigt und noch vieles mehr. Das wird er euch gleich nach dem Intro selbst erzählen. Bevor es losgeht, möchte ich mich allerdings bei den ersten Spendern bedanken. Das ist einmal der Tobias. Du schreibst in dem Verwendungszweck, ich wünsche dir viel Erfolg mit der guten Sache. Danke, Tobias. Und der René hat was gespendet. Du schreibst für die DKMS. Na, ob es die DKMS dann am Ende wirklich wird, könnt ihr Zuhörer entscheiden. Es gibt ein Voting auf www.fgz-podcast.de. Hallo Michael.
Grüß dich, Lars.
Moin. Du hast einen unfassbar spannenden Lebensabschnitt erlebt und auch zu Papier gebracht im Gefängnis auf einer alten Schreibmaschine, hast du mir schon verraten?
Ja, auf einer alten Adler, das stimmt. Ja.
Und ja, darüber möchten wir uns jetzt mal unterhalten. Fangen wir mal am besten ganz vorne an oder mit einer Frage, die mich jetzt erstmal vorweg interessiert. Der Name Jamaika Mike. Wie kam der zustande? Wo kommt der her? Hast du dir den selbst gegeben oder wurde der dir gegeben?
Nee, der wurde mir eigentlich schon gegeben. Ja, ist eigentlich auch eine ganz witzige Story. Und ich habe halt früher, weil ich habe 3 Jahre auch lang in Paris gelebt, habe da mein Abitur vorbereitet. Und da war halt auch selbst in Zeugnissen, selbst glaube ich als Geschäftsführer von einer Wirtschaftsberatung zu nehmen, Michel immer als Name. Und wo ich dann irgendwann nach Jamaika kam, haben die mich natürlich gefragt, hey, what's your name? Und dann sag ich, ja, Michel. Oh no, it's a fucking girl name. So, und dann haben mich halt gesagt, ja, okay, aber so heiße ich halt nochmal. No, no, your name is Michael. So kam das halt mit Michael. Und dieses Jamaika war halt so im Gefängnis, um mich da irgendwie, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, so ein bisschen über Wasser zu halten. Und auch dieses Buch hat mich dann immer quasi daran erinnert, dass ich eben in Jamaika bin, zumindest geistig frei war, obwohl ich im Gefängnis saß. Und ich habe halt sehr, sehr viel über Jamaika erzählt. Und irgendwann war das halt, die Leute haben mich halt nicht mehr Mike oder Michael oder was auch immer genannt. Die haben mich einfach, ah, guck, da kommt Jamaika wieder. Und irgendwie hat sich dann dieser Name dann irgendwann halt zusammengesetzt, Jamaika Mike. Das Buch sollte, glaube ich, ganz anders heißen, High Life oder irgendwie sowas, fand ich auch nicht besonders. Und dann sind wir eigentlich drauf gekommen mit meinem Verleger, hör mal, Jamaika besteht doch schon immer, die nennen mich alle. Und Jamaika Mike passt doch irgendwie. Und so ist er irgendwie entstanden.
Ja, hat auch unheimlich Wiedererkennungswert, also.
Ja, ein bisschen schon. Ne?
Schon. So, und genau, ja, wie jetzt schon in einem Namen verraten wurde, spielt sich viel auf Jamaika ab von deiner Geschichte. Wie bist du denn zu Jamaika gekommen?
Also ich bin immer, in meinem Leben habe ich sehr viel Freizeit verbracht, indem ich irgendwie gereist bin, andere Kulturen wollte ich sehen, andere Lebensweisen. Und irgendwann bin ich 1990, das war so die Anfänge nach meiner Bundeswehrzeit, dass ich dann meinen ersten Job hatte als Sonderdisponent und hatte halt meinen besten Kumpel als Fahrer eingeteilt. Und der war halt immer mit seinen Entscheidungen so schwer wie ich und mein Gott, und bevor der sich entscheiden konnte. Und irgendwann habe ich halt gesagt, bin ich in das Reisebüro marschiert, und da war damals Angebot Jamaika, 1300 D-Mark für 2 Wochen als Selbstverpfleger. Und da habe ich einfach für uns beide gebucht, habe ihm Urlaub eingetragen und habe ihm gesagt, so, ich krieg jetzt 1300 D-Mark, du hast Urlaub und wir fliegen nach Jamaika. Ja, wie, was? Ich sag, hey, komm, bevor du dich entscheidest. So, und dann waren wir dann, 1990 war das erste Mal für 2 Wochen da. Das war im Prinzip so eine Anlage, so kleine Häuschen, musst du dir vorstellen, so 30, 40 Häuschen mit so einem kleinen Vorgarten, amerikanisch, vorne in Security mit einer Schranke, 24 Stunden besetzt. Und bei den Jungs hast du halt alles bekommen, ob du Kokain haben wolltest, ob du eine Nutte haben wolltest, ob du gutes Gras haben wolltest, ob du schwarz deine Traveler-Checks eintauschen wolltest, die haben dir alles besorgt. Und da war halt auch so eine größere Bar angeschlossen an diesem ganzen Trakt, wo du dann deine Cocktails trinken konntest, und du hattest die Möglichkeit im Nachbarhotel, das war so ein All-Inclusive-Hotel, halt essen zu gehen. Natürlich nicht umsonst, sondern du musstest bezahlen. Oder aber diese Häuschen bestanden quasi aus einer Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftswohnzimmer und 3 Parteien, also jeweils Schlafzimmer mit Nasszellen, also mit Badezimmer dran und Duschen. Und das war so ein bisschen Roulette, also du wusstest nicht, mit wem du zusammenkamst. Ich bin damals mit meinem Kumpel hingeflogen, dann haben wir im Flugzeug jemanden getroffen, und schon uns gut kennengelernt, der auch sagte, ich bin auch da. Dann habe ich an der Rezeption gleich klar gemacht, dass der die zweite Partei ist. Und die dritte Partei waren dann quasi so, ja, so platonisches Pärchen aus Hamburg. Und das war unser erstes Erlebnis Jamaika. Das war einfach, ich habe viel in der Welt gesehen, aber für mich war das die Kultur, die Leute, die Gastfreundschaft, auch so das Klima da unten. Es hat mich irgendwie fasziniert.
Das ist ein ganz anderer Way of Life, so wie man es im spießigen Deutschland eigentlich gar nicht kennt, oder?
Also du brauchst schon eine ganze Weile und natürlich kannst du jetzt nicht in 2 Wochen Urlaub irgendwie die Lebensweise vergleichen. Du brauchst ja schon mal 3-4 Monate, bevor du mal so ein bisschen ankommst und sagst, okay, ich lebe jetzt hier wirklich und passt dich dann auch so den Gegebenheiten an. Also eine einfache Überweisung bei der Bank musst du halt mit rechnen, das dauert eine Dreiviertelstunde. Und ich habe das immer gemerkt, wenn mein Bruder kam und ich halt so ein paar Sachen erledigen musste und wieder hin musste, der war so ungeduldig und was machen die Idioten denn? Und kann doch nicht sein, dass sie eine Dreiviertelstunde brauchen. Ich sage, ey Philipp, das ist Jamaika, ja. Aber, und dann gibt's halt immer diesen Ausdruck, soon come. Also das kann natürlich 10 Minuten heißen, aber das Witzigste, wo ich halt erlebt habe, dann war, kam halt ein Typ zu mir und ich sage, hör mal, schau dir das mal an, du musst mal einen Kostenvoranschlag machen. Und wann hast du denn Zeit? Ja, mich soon come. Ja, der kam dann 2 Tage später. Und dann sag ich, sag mal, Alter, Zoom kam. Ja, wie? Ich bin doch jetzt hier und Zoom kam. Ja, also es dem war der Begriff.
Ja, bisschen wie der Telekom-Techniker, wenn es heißt, kommt irgendwann zwischen 8 und 14 Uhr.
Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Aber du gewöhnst dich halt irgendwie dran und du bist dann halt auch, so eine halbe Stunde ist also noch höflich zu spät zu kommen. Und ich bin halt trotzdem Deutscher geblieben und habe halt auch versucht, meine Touren, die ich dann mit Touristen oder was auch immer gemacht habe, pünktlich anzugehen. Aber da ist dir keiner böse, wenn du mal eine Viertelstunde später kommst.
Ja. Wissen die Jamaikaner das zu schätzen, wenn du mit der deutschen Pünktlichkeit dann auch immer genau zur passenden Uhrzeit da warst? Oder ist denen das dann, fällt denen das gar nicht auf? Ist denen das egal?
Ja und nein. Also manchen fällt es gar nicht so auf. Das kommt halt drauf an, wie kultiviert die sind. Ob die jetzt zum Beispiel schon mal im Ausland gewesen sind, in England. England war ja nur bis 61 Kolonie von Jamaika und dann sind sie ja unabhängig geworden. Oder ob die zum Beispiel hier Panama-Projekt haben viele mitgearbeitet. Muss überlegen, 2,5 Millionen, glaube ich, Jamaikaner leben auf der Insel und 2,5 Millionen sind ungefähr verstreut irgendwie in der Weltgeschichte. Und die Leute, die einfach schon mal Europa oder das gesehen haben, die sind ganz anders drauf. Die anderen, die noch nie in Deutschland gewesen sind, also da war ein Typ, der hat denen echt erzählt, ja du, also wenn du in Deutschland so auf die Welt kommst, dann kriegst du eine goldene Kreditkarte, da ist 1 Million US-Dollar drauf, ja, und quasi deine goldenen Löffelchen und alles. Und die glauben dir das, weißt du, die glauben echt, die haben echt keine Ahnung. Und die denken halt, ich habe vielen erklären müssen, sag ich mal, Leute, da gibt's Touristen, die brauchen 3-4 Jahre, sparen die da drauf, dass sie sich so einen 2 Wochen Urlaub leisten können. Ja, und auch diese Abzocke dann manchmal, sag ich, ey, jetzt geh das doch mal ein bisschen anders an und versuch doch mal ein bisschen humble, also humble ist genügsam zu sein und dann kommt ihr auch 3-4 Mal, letztendlich verdienst du mehr an dem. Nee, musst dann sofort auf Teufel komm raus die Leute abgezockt werden. Das machen, haben aber auch diese ganzen All-Inclusive-Hotelanlagen gemacht, weil ich weiß eben, 1990 war nicht so viel da. Wir haben uns da Motorräder geschnappt, sind über die Insel gefahren, wurden eingeladen, haben wir dafür umgerechnet 5 D-Mark, haben wir ein Essen bekommen, einen super frisch gemachten Fruit Punch, einen riesen Joint noch dazu. Alles für 5 D-Mark damals umgerechnet, super freundlich, der hat uns auch rumgeführt, sein Haus gezeigt, seinen Garten, also ganz, ganz toll. Und irgendwann, naja, ich meine, ist ja verständlich, du buchst irgendwas, zahlst für alles, kriegst die Getränke, das Essen umsonst, warum sollst du jetzt letztendlich noch rausgehen, wenn du nicht gerade so ein bisschen Abenteuerblut in dir hast? Und dann haben die halt viel weniger verdient und haben aber trotzdem Mäuler zu ernähren und dann gehen sie es halt ein bisschen radikaler alles an. Das ist das Problem.
Ja, klar. Ja. So, wie bist du dann dazu gekommen, und das nehme ich mal kurz vorweg, dann diese Drogenkurier-Geschichte anzufangen? Also ist da jemand auf dich zugekommen, hat gesagt, hier, du siehst aus wie einer, der das kann? Oder wie genau ist das gelaufen? An dieser Stelle ist eine wichtige Information in unserem Gespräch ein bisschen untergegangen. Mike hat sich entschieden, mit seiner Freundin und $3.000 im Gepäck nach Jamaika auszuwandern.
Ja, da müsste ich so ein klein wenig vorgreifen. Also ich bin ja angekommen, sollte einen Job haben. als Tourguide quasi. Das war so eine kleine Firma, er war Inder, eine belgische Frau und hatte 13 Motorroller und da sollte ich meinen Job machen. Das hat aber alles nicht funktioniert und nach einem Monat ist auch mein Visum abgelaufen, da gab es auch noch Komplikationen ohne Ende. Und ich wurde immer schon in dieser Zeit darauf angesprochen, hey, mach doch einen Drogendeal, investier doch irgendwie und wir verkaufen irgendwas Zeug nach Europa. Und ich sage, Leute, ich bin doch nicht nach Jamaika gekommen, um hier Drogendealer zu werden. Und es hat dann auch ewig gedauert, bevor ich dann einen Job bekommen habe bei der zweitgrößten Tourgesellschaft, Tourguide hießen die, als Tourguide eben. Und die Zahlungsmoral, Katastrophe. Und es waren auch nur $600 Fixum und plus Tour nochmal. Tagestour 45 D-Mark, da stritt man sich dann drum mit dem deutschen Team. Also das war alles sehr, sehr, man hat wirklich von Hand in den Mund gelebt. Wir hatten echt kaum noch Geld. Und dann kam halt irgendwann jemand an, wieder, das war so eine kleine Gang, an der musstest du halt vorbei, um nach Negril zu kommen. Wir waren im Westend. Und das war so Toni mit einer Frau und einer Bagage, die haben wir so kleine Geschäftchen gemacht. Und irgendwie so ein Lakaie kam halt an, wieder zu uns und, hey Mikey, Toni sucht dich und komm vorbei. Und sag, ja, worum geht's denn? Jetzt bitte nicht schon wieder um irgend so einen Drogendeal. Doch, doch. Und das ist ein Typ und der macht das schon super lang. Ich sag, wenn er es seit seiner Pubertät macht, ist mir scheißegal. Und meine Freundin sagt halt damals, ja, lass uns das doch mal anhören, klingt doch interessant. Und dann habe ich halt zugestimmt und dann saßen wir quasi wirklich im kleinen, verruchten Viertel in West End. So richtiges gespenstiges Szenario, hast du so über den Palmen, Sonnenlicht rein und da waren dann halt zwei Drogendealer der oberen Kategorie und stellte uns vor und ich merkte gleich, wie der kuschte und er wollte Stühle haben und er brachte uns Stühle und Getränke und alles ziemlich so, ja, Boss, Big Boss und ja, und dann hat er uns halt haben wir uns unterhalten und letztendlich kam halt dabei raus, dass er 1 Kilogramm Kokain von Jamaika direkt nach London haben will. Also nicht direkt, schon über Umwege, aber eben, das sollte in London eben vertrieben werden. Das war dann, und der Deal sollte halt sein, wir bekommen dafür 10.000 Pfund Sterling für diese Tour, für dieses 1 Kilo, um es irgendwie über Deutschland, Belgien, Holland eben nach London zu bringen.
Ja, 1 Kilo ist ja schon mal, ist es schon mal eine ganze Menge, oder? Wie viel ist das? Was wäre so der Marktwert gewesen? Also wir reden jetzt noch von 1990, ne? Das war.
Naja, es war echt unglaublich. Also du hast viel, viel mehr in London fürs Kilo bekommen als in Deutschland oder in Frankreich, überhaupt in Europa. Ungefähr kannst du damals so Marktwert, so ein Kilo, 100.000 D-Mark.
Boah, na gut. Und dann 10.000 Pfund Sterling werden dann an den Kurier gegangen, also an dich.
Also 10.000 Pfund war
Und
das Angebot, es wären 30.000 D-Mark zu der Zeit ungefähr gewesen, die wir dann hätten verdient, um dieses Kilo eben nach London zu bringen. Er schien mir relativ hoch. Ich muss aber auch sagen, ich hatte also null Ahnung von diesem Geschäft. Ich habe auch klar immer gekifft und so, aber mit harten Drogen eigentlich relativ wenig zu tun gehabt. Vielleicht mal probiert, aber nie irgendwie dran hängen geblieben. Und deswegen hatte ich keine Ahnung. Und ich bin halt jemand, wenn ich irgendwas ein Geschäft mache oder mich auf was einlasse, stelle ich sehr viel Fragen. Und das habe ich halt auch da gemacht. Und klar ist das vielleicht nicht in dieser Branche so üblich und auch gefährlich, aber ich wollte halt wissen, worum es geht. Und er erklärte mir dann halt, dass dieses Kilo in eine Art Spezialfolie eingewickelt wird. Und diese Spezialfolie, also erstmal wird das Kokain nicht als Kokain verpackt, sondern ins Labor gebracht. Da wird es in eine Art Paste umgewandelt. Und diese Paste wird mit einer Spezialfolie eingewickelt. Die allein die Verpackung, also dieses Einpacken in spezielle Taschen, war schon $3.000, hat uns das gekostet.
Boah.
Aber diese Spezialfolie war halt wirklich so, dass du es nicht unter Röntgenstrahlen sehen konntest und dass auch Hunde es nicht riechen konnten.
Ach krass.
Das war echt krass und ich habe das auch nicht so richtig geglaubt. Ich denke, na komm, aber war wirklich gerade bei den ersten Kurierfahrten war ich mit dabei, jetzt nicht direkt involviert, aber ich stand halt 150 Meter Luftlinie entfernt und das war halt in London und der Kurier, wir waren halt ein paar Zugabteile getrennt. Er stieg in London Waterloo Station aus. Und wir hatten halt ausgemacht, wir treffen uns dann vor der Station und da sollten uns dann Londoner abholen, die das Zeug dann quasi verteilen und wir das Geld kriegen und so weiter. Aber jetzt mal, um auf den Deal zu kommen, auf jeden Fall hielten ihn plötzlich zwei Leute an, So, und hier hatten so einen DIN A5-Ordner in meiner Hand und zeigten dann halt immer irgendwie auf so eine Seite und dann auf ihn. Und ich dachte erst so, ist irgendwie Zeugen Jehovas oder keine Ahnung, was so Leutchen, kommt mir schon mal vor. Und dann musste er die Tasche auf den Boden stellen. Und irgendwann sollte er die ganzen Taschen, die holten die ganzen Klamotten aus der Tasche raus. Und dann hatten die so Art, das sah aus wie so ein Handstaubsauger. Und gingen die unten den Boden lang mit. Und da war halt das Kokain drin. Und ich dachte, ja, sorry, Kurier, du bist jetzt wirklich arm dran. Und keine Ahnung, warum sie gerade dich rausfischen. Aber jetzt bist du dran. Und plötzlich haben sie die Tasche wieder und verschwanden. Und er konnte die Sachen einpacken. Und er ging weiter. Also es war wirklich, das Zeug war, funktionierte diese Folie. Und habe ich dann damals auch gefragt, sag mal, bist ja ganz cool und hast das ja alles gut überstanden. Und er war auch wirklich danach, nicht, dass er zitterte oder so, aber warum denn? Warum haben sie denn ausgerechnet dich rausgeholt? Dann meinte er, ja, ich glaube, so cool war ich dann doch nicht. Ich habe halt während der Fahrt, mir war so langweilig, habe ich mich mit ein paar Marokkanern über das Kiffen und Haschisch unterhalten. Und da war halt Scotland Yard schon im Zug drin und hat das Gespräch mitverfolgt. Und da haben die gedacht, ach, dann gucken wir doch mal, was der in seiner Tasche hat. Also so für Kuriere als Tipp, während der Kurierfahrten sich nicht bitte darüber unterhalten, es weder zu sich nehmen noch irgendwas, was damit zu tun hat, irgendwie machen, weil das geht immer in die Hose. Ne? Und meistens wirst du halt erwischt oder geht das Ganze dann durch den Kurier, weil der Kurier sich halt auffällig verhalten hat oder irgendwie was gemacht hat, was halt dann die andere Seite dazu veranlasst, zu kontrollieren.
Ja, und also dieser Handstaubsauger war dann wahrscheinlich so ein Detektor. Und wenn das jetzt nicht sauber, da wenn auch noch ein paar Krümelchen Koks dann in dem Koffer gewesen wäre, hätte der die wahrscheinlich dann irgendwie
Also
erkannt,
der
hätte
hat
Alarm
im
geschlagen.
Prinzip so ein, ja, wie soll man das, so wie so ein Indikator, weißt du, wie so ein, was du einfügen kannst. So eine Oblade,
Ja.
bloß in klein, und die hat er rausgehalten und dann habe ich gesehen, hat er das irgendwo dran gehalten an so eine Tabelle. Wird
Okay.
wahrscheinlich farblich gewesen sein. Also wenn das jetzt, ich weiß, dass Kokain, glaube ich, immer blau anzeigt, wenn das jetzt blau gewesen wäre, hätten die gewusst, oh, da sind irgendwelche Reste von Kokain. Aber die haben das relativ sauber verarbeitet und durch diese Folie eben
Ja.
auch Hunde. Also das ist auch alles. Es gibt so viele Stories da, wo uns selbst der Zoll höchstpersönlich 3 Kilogramm Kokain ausgehändigt hat. Also, wo ich dann im Nachhinein denke, alter Schwede. Naja.
Und dann hast du dich entschieden, okay, ist sicher genug, jetzt
Ja.
mache ich das auch.
Also, es hat noch eine ganze, ganze Weile gedauert. Wir waren halt wirklich mittellos. Wir hatten die Rastas, die da bei uns gelebt haben, die haben uns teilweise auch zu essen gebracht oder was gegeben. Und wir haben uns schon Klamotten auf der Straße verkauft. Das wusste das Dorf ganz schnell, das ging rum wie ein Lauffeuer. Oh, Two Whiteys are selling teeth on the road. Ja, das war echt hammerhart. Und, aber wir hatten halt wieder ein paar Tage was zu essen. Dabei haben
Wie
wir.
lange hat das gedauert, bis ihr so am Hungertuch schon genagt habt?
Naja, wir sind, du musst überlegen, ich bin leider dadurch, dass ich noch einen Unfall hatte, bevor ich auch nach Jamaika raus bin, hatte ich nur 3000 Dollar, mit denen wir quasi ausgewandert sind. Ich hatte keine Unterstützung, weil ich halt diese Frau mitgenommen hat, die meine Familie überhaupt nicht akzeptiert hat. Gesagt hat, wenn
Okay.
du mit der auswanderst, dann kriegst du nichts. Und ich bin halt ein sturer Bock. Ich sag, ja, uns ist scheißegal. Mache ich es trotzdem. Und 3000 Dollar, klar, wenn du einen Job hast, ist das nicht so unbedingt das Problem. Aber das hat ja nicht hingehauen. Und nach einem Monat, wie gesagt, war das Visum abgelaufen und wir mussten erstmal dem Immigration Officer da ein bisschen Schmiergeld in Rachen hauen und es war einfach nichts mehr da. Das ging also relativ schnell. Nach 2 Monaten war das Geld weg und nicht, weil wir aus großem Fuß gelebt haben. Die Tourgesellschaft hat erstmal nicht bezahlt und dann kam halt irgendwie, Paul war sein Name, der dann mir erstmal so ein paar Scheinchen in die Tasche gesteckt hat und sagt erstmal, get some food. Und uns halt auch ein bisschen rumgefahren hat, da Party, hier mal das beste Gras, irgendwie die Touristen-Stuff, den du kriegst. Und wir haben uns natürlich fürstlich behandelt. Und dann ging es halt irgendwann, ging es dann halt los mit meiner Freundin, die dann quasi 1 Kilogramm eben erstmal nach Deutschland und von Deutschland sollte das ein anderer Kurier dann nach London bringen. Damit fing die ganze Geschichte eben an. Aber alles halt schlecht organisiert, mit wenig Geld und auch die ganzen Abrechnungen habe ich immer für Paul machen müssen, weil er, ich sag's mal auf gut Deutsch, einfach zu dämlich dafür war, es zu machen. Er hat da 2 Drittel bekommen, wir 1 Drittel. Das ist dann die größte Ehre in dem Business, wenn du selber investieren darfst. Aber dazu ist es halt erst viel, viel später gekommen. Der Deal war halt diese 10.000 Pfund und die haben wir nie bekommen. Und dann war halt die Überlegung, ja, wir hätten dem Kurier, der das dann nach London gebracht hat, einen warmen Händedruck geben können und sagen Dankeschön. Und hätten vielleicht selber noch, weil wir das Rückflugticket zahlen müssten, 1.000 D-Mark in der Tasche gehabt. Und das wäre es halt gewesen, weil das alles noch nicht organisiert war. Da war halt dieser alte Abnehmer, die er hatte, der alte Vertrieb, er schuldete denen noch Geld. Die waren sehr, sehr skeptisch. Die dachten immer, ich wäre jemand von der Drogenbekämpfungsbehörde, DEA oder sowas, weil ich halt so viele Fragen gestellt habe. Also das war am Anfang echt Katastrophe und wirklich sehr, sehr grausam, so dass ich selber 3 Stunden vor der Waterloo Station gestanden habe und es bestimmt 10 Leute angesprochen haben, may we help you oder was auch immer, weil wir halt ziemlich bedröppelt aussahen, weil die uns halt nicht vertraut haben, uns erstmal 3 Stunden abgecheckt haben und solche Dinge. Also es lief sehr, sehr viel am Anfang falsch, bevor das dann mal irgendwie funktioniert hat und dann auch die größeren Summen halt mal zustande kamen.
Also und du hast dann aktiv den Betrieb so ein bisschen verbessert. So und so können wir es einfacher machen, besser, produktiver
Nein,
oder
mir
wie?
war letztendlich, dass der Paul gesagt hat, reinvestiert euer Geld. Ich weiß, ihr solltet eigentlich 10.000 Pfund kriegen. Das hat jetzt alles nicht hingehauen, aber vertraut mir, ich mache euch sehr reich und macht doch den Vertrieb für mich. Ja, wir schicken nur Weiße, nur Pärchen und es geht auch nicht direkt über London, sondern es geht immer über Umwege. Und dann habe ich halt lange überlegt und das war auch mit meiner Freundin damals abgesprochen. Und da wir da irgendwie schon drin steckten und eigentlich bis jetzt nichts bekommen haben daraus, habe ich halt gesagt, okay, unter 2 Bedingungen, A, dass weder Tanja, so hieß meine Freundin, oder ich jeweils Kurier nochmal machen müssen und B, dass wir halt erstmal 2 Wochen ein bisschen Geld kriegen, mal ein paar Leutchen nach Jamaika einladen können, Party machen können und dass es dann losgeht. Und die beiden Bedingungen hat er quasi erfüllt und dann ging es halt am Anfang erstmal mit 2 Kilo dann los. Das zweite Mal quasi. Und dann hat sich das halt immer gesteigert. Und ich war dann eben zuständig für die ganze Organisation in Europa. Das heißt, ich habe halt quasi alle 2 Wochen mein Domizil geändert. Mal war ich im 4-Sterne-Hotel, mal war ich in einer kleinen Pension in Holland, dann so eine Art Centerpark-Ding. Also wir waren halt immer irgendwie auf Achse. Hatte mir damals von meinem Ex-Partner, der mittlerweile bei BMW tätig war, einen schnellen BMW besorgt als Leihwagen oder als Mietwagen. Und wir waren halt immer unterwegs und haben halt die Sachen gemacht wie, ja, Reisebüro, du musst die ganzen Sachen buchen, du musst gucken, dass die Reisepässe in Ordnung sind. Die Leute haben, jeder, also ein Pärchen hat 25.000 D-Mark bekommen als Kurierlohn und dann gab es noch mal 1.000 D-Mark als Taschengeld obendrauf für den großen Trip, also die 2 Wochen plus ein All-Inclusive-Hotel. Ja, und dann wurden die meistens dann noch einen Tag bevor es wieder zurückging, wurde die Tasche eben abgeholt, präpariert und die sind immer noch zum Priester gefahren. Das war ein Voodoo-Priester. Da hatte der Paul, hielt er sehr, sehr viel von. Und ja, der war dann halt so, ich meine, keiner, der beim Priester war und wo der Priester gesagt hat, der ist nicht gut, ist geflogen. Und da hat er lieber das Ganze abgebrochen, bevor der gesagt hat, der fliegt. Und ich muss sagen, es sind zwar Kuriere dann letztendlich erwischt worden, aber die waren nicht beim Priester vorher. Ich habe mit dem Mann gesprochen, ich habe auch nie an sowas geglaubt und denke, ach komm, ja, Voodoo und die ganze Geschichte, hör auf damit. Aber der Mann, also erstmal, dass man sich den bildlich vielleicht vorstellen könnte, kann 1,90 m, 1,95 m mindestens groß, ziemlich beleibt, ich will jetzt nicht sagen fett, aber schon so einiges auf den Rippen. Dann ein Auge, wirklich klischeehaft, so gräulich schon, war auch blind drauf. Und dann halt so eine richtig imposante Figur, aber eine Stimme wie so ein Eunuch. Also sehr, sehr hohe Stimme, die überhaupt nicht zu dem Typen passte. Und wie der uns alleine begrüßt hat, ja, Tanja und Michael und Paul hat mir ja schon viel von euch erzählt und boah, und ich umgibt eine rot-orangefarbene Aura und du bist fähig für Medium und also der hat mir sehr viel erzählt und der hat mir halt auch Dinge erzählt. Ich meine, ich war 7, als mein Vater gestorben ist, die konnte er nicht wissen, die habe ich noch nicht mal meiner Freundin erzählt. Also der hat mir sehr, sehr viel Sachen gesagt, wo ich letztendlich gesagt habe, na, irgendwas muss ja wohl dran sein. Der hatte durch seinen Vater Kräuterkunde. Der konnte dir jedes Grashalm und jede Kräuter, jede Pflanze in Jamaika sagen, die für irgendwas gut ist, für irgendwelche Wehwehchen. Und auch nicht so abzockemäßig. Der sagte mir dann, ich hatte zu dem Zeit echt so ein bisschen Verdauungsprobleme, musste so 5, 6 Mal aufs Klo am Tag. Und der sagte mir, ja, du hast so ein bisschen Probleme. Und klar, willst du nicht unbedingt drüber reden, gerne. Ich sage, ja, so ein bisschen. Ja, er meinte, musst öfters aufs Klo. Ich sage, ja, so 2, 3 Mal. Da meinte er, ja, 5, 6 Mal. Ich gucke den an, ich denke, woher weiß der das? Und dann hat er mir halt so ein paar Sachen aufgeschrieben und nicht so, ja, komm, kannst du jetzt bei mir bezahlen? Ich habe das alles hier. Nee, gehst in die Apotheke, besorgst dir das. Und es wurde echt besser. Also, es hat aufgehört. Und also, solche Dinge, da hatte der unheimlich viel Ahnung. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Obeah-Mann ist. Das ist halt so. Der Ursprung kommt ja aus Haiti und Obeah-Mann ist halt diese jamaikanische Art. Das sind halt diese Priester oder Voodoo-Priester, wo du hingehen kannst und von Erfolgslosigkeit deines Feindes bis hin ewiges Pech und auch Krankheit und solche Sachen kannst du dir halt alles für Geld von dem Obeah-Mann wünschen lassen oder auch Erfolg auf die positive Art und Weise. Es geht also dann hin bis Hühnerschlachten und Schweine und alles Mögliche mit Blut und halt so richtig klischeehaft, wie man es eigentlich auch aus dem Fernsehen kennt.
Ja, unfassbar. Und der hat von alleine das mit deinem Vater gewusst. Also, wenn das unfassbar, da kommt man dann doch so ein bisschen ins Nachdenken. Ne? Irgendwie könnte da vielleicht doch was dran sein, oder?
Der
Hast du da
wusste
kurz
halt viel.
angezweifelt?
Und hat also so medial viel gemacht. Der war nebenbei, also obendrauf auf dem Plateau stand eine Kirche, die war halt noch im Rohbau. Also so alles noch nicht mal verputzt, sondern wirklich Rohbau mit einem Altar und ein paar Bänke. Also wirklich abenteuerlich. Aber die Leute sind halt sehr, sehr beliebt in Jamaika. Ne? Und weil Kirchenmänner dann noch diese ganze Kräuterkunde, also quasi so ein moderner Medizinmann, und dann halt noch diese ganzen Sachen, die du bei ihm quasi bestellen kannst. Und wenn du dahin schon kamst und wenn du da reinkamst in diesen Raum, da waren Bücher, da dachtest du, ja gut, also so, ich finde jetzt gleich die Bibel, aber Original. Wahnsinn. Und dann auf der anderen Seite wieder so ein Bild von Haile Selassie I. ist ja der äthiopische Kaiser, ist ja für die Rastafaris der lebendige Gott gewesen. Und aber dann mit so einem kitschigen Blumenkranz aus Plastik drumherum, weißt du, wo du denkst, ey Leute,
So,
aber dann so eine Altaropferschale und ganz viele Kräuter und das qualmt und riecht und die Tanja musste auch vor ihrem ersten Trip erstmal gereinigt werden und da wurden dann irgendwelche komischen Worte gesprochen und die Auntie, also die Tante, so eine alte Jamaikanerin kam vorbei und sie musste sich halt ausziehen in einer Art Badewanne und dann wurde sie mit so einem Zeug eingerieben und also echt spooky irgendwo,
ja.
aber ja gut, das hat funktioniert, ne?
Ja, gut, wenn der Paul das will, dann
Ja
muss
gut,
man
der
halt erstmal durch, ne?
Priester hat nicht eine unerhebliche Summe auch von dem ganzen Ding mit abbekommen, ne? Das ist
Aber
das,
musstet ihr
wo.
die bezahlen oder hat das dann Paul übernommen?
Ja, nein, ich habe halt, wie gesagt, ich habe ja auch die Abrechnung gemacht. Das war eigentlich immer so eine Sache, die Paul gemacht hat, die er mir irgendwie zugesteckt hat. Am Ende von diesem ganzen Deal, nachdem wir erstmal aufgehört haben, hieß es dann schon, ja, jetzt geh mal zum Priester und gib dem auch mal ein bisschen was. Aber an sich habe ich halt die Abrechnung gemacht. Es hieß halt so, dass ich pro Kurier, den ich bringe, auch 1 Kilo investieren darf und dass ein Kurier halt maximal 3 Kilogramm transportiert. Das heißt, er hat 2 Kilogramm bekommen und ich ein. Das heißt, du bezahlst erstmal das Kilogramm, was aus Kolumbien kam, vom Cali-Kartell eben, weil er da in den 90er Jahren eben Deals mit denen abgeschlossen hat, nachdem Pablo Escobar quasi ermordet worden ist. War ja auch mit das Cali-Kartell verantwortlich für. Und dann haben wir natürlich neue Abnehmer gesucht. Er war einer davon. Er hat mir mal die Story erzählt, aber es ist eine andere Geschichte. Also, den hätten keine 10 Pferde mehr nach Kolumbien gebracht. Auf jeden Fall hat er da ein relativ günstiges Angebot bekommen, wo wir halt wirklich das Kilo für, ich glaube, lass mich nicht lügen, aber 2.500 US-Dollar oder so hat uns das gekostet letztendlich nur. Dann halt noch die Verpackung in diese Taschen, aber das waren ja auch 3. Und das musstest du halt alles rechnen. Er 2 Drittel, wir 1 Drittel. Und das habe ich meistens dann eben ausgerechnet. Also Pi mal Daumen kannst du sagen, trotz relativ hohen Kurierlöhnen, keiner hat so hohe Kurierlöhne bezahlt mit 25.000 pro Pärchen und den tollen Hotels und dem Taschengeld noch dazu, hattest du an 1 Kilogramm 70.000 D-Mark Gewinn. Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn. Das war schon enorm.
Ja, unfassbar. Das, also Escobar ist, glaube ich, 93 gestorben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? 1993. Also da sind ja schon, ist jetzt schon eine ganze Weile vergangen, seitdem, wo du da angekommen bist.
Ja gut, ich bin ja 99, bin ich nach Jamaika ausgewandert und ja, das war dann auch in 99, glaube ich.
Ach so,
in der gut. 99, wo ich den dann kennengelernt hatte. Ja.
Wie geht's weiter?
Ja, wie geht's weiter? Es war dann halt so, dass es irgendwann dann anlief. Das heißt, sein Vertrieb hat ihm dann irgendwann einmal vertraut. Er hat seine Schulden wohl abbezahlt. Und ich war dann zwischenzeitlich immer wieder in London. Ja, da waren halt dann so Situationen, wo du dann irgendwo, am Anfang kann ich mir noch genau daran erinnern, wir wurden abgeholt vom Flughafen von irgendeinem afrikanischen Fahrer, war noch nicht mal Jamaikaner. Und der meinte, egal, ey, hier meine Nummer, egal was ist, ruf mich an, wenn du irgendwo hin willst. Das war also, der war nur für uns zuständig, der hat seine Wohnung für uns geräumt und ist irgendwo anders untergekommen. Und auch da hast du halt alle paar Wochen die Wohnsitze, also der Paul zumindest, gewechselt. Und das war aber schon zu einer Zeit, da waren wir dann, war er schon im Kensington Park, also schon ein besseres Viertel in London, und hatte auch dann schon kein Apartment mehr, sondern ein Häuschen. Und du wurdest halt abgeholt, du wurdest echt chauffiert überall hin. Als das Geld, genau, das Geld war dann so, es hat halt immer so eine Woche gedauert, bevor das Geld ungefähr, also diese Kilos verteilt wurden. Das wird aufgeteilt natürlich in kleine Päckchen, es bestand ein Vertrieb. Und letztendlich hast du dann nach einer Woche das Geld bekommen. Und irgendeinen Morgen sind wir dann aufgewacht. Es klopfte halt an der Tür. Ich sage, ja, komm mal hin. Und Paul stand halt vor uns mit so zwei Plastikbeuteln in der Hand und sagt, ja, hier, zähl mal, das ist mit euer Anteil. Und schüttete dann quasi lauter englische Pfund über uns aus. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die größte englische Pfundnote ist 50 Pfund. Ne?
Okay.
Mehr haben wir nicht. Reichlich. So, und das war so Viertelmillion Pfund, so, und ja, die musstest du erstmal zählen, das lag also drüber, das war echt so wirklich filmreif. Und ja gut, dann habe ich halt diese Abrechnung gemacht, habe unser Geld da irgendwie auch abgezogen von, ja, das wurde dann halt auch alles harmonischer. Ich meine, wie gesagt, es gibt das Buch, es fing halt auch an, Situation, ich war in London und Tanja war so ein bisschen als Pfand in Jamaika, war eine ganz blöde Situation. Er hat das Zeug auch umgewandelt, das heißt irgendwo gekocht. Diese Dämpfe, die darin entstehen, machen mich total aggro. Ich bin immer rausgegangen. Also da war Mord und Totschlag und dann war dann halt auch irgendwo eine Situation, wo dann endlich Tanja nach London kommen durfte. Er hatte noch eine Babymother in New York, mit der er ein Kind hatte. Das kam dann auch. Das Kind war 18 Monate alt. Ganzen Tag in diesen Dämpfen, abends kamen die, also und er verlangte dann von mir, ich sollte irgendwas sauber machen. Ich sage, ja, ich bin ja nicht als Sklave. Und also es gab richtig Stress. Ich habe irgendein Stuhlbein habe ich gefunden, der abgebrochen war. Mit dem lag ich dann wirklich in dem Bett. Ich habe gedacht, der kommt jeden Moment rein mit dem Messer und sticht auf dich ein. Also es war wirklich schon eine ganz komische Situation. Auf jeden Fall war es dann so in London. Ich habe mich dann immer irgendwie verdünnisiert. Ich habe dann irgendwann einen Leihwagen bekommen. Hab dann irgendwelche Fluchtwege schon erkundet. Also ich habe mich ziemlich gut, oder wahrscheinlich auch heute noch, kenne ich mich ziemlich gut in London aus, weil ich halt irgendwie immer versucht habe, möglichst keinen Kontakt zu haben. Er hat auch mich keinen Kontakt am Anfang, mich mit keinem zusammengebracht. Es war also wirklich nur sein Cousin, der diese erste Charge quasi vertrieben hat. Die Leute waren aber eigentlich zuständig für weiche Drogen, sprich Cannabis, also Gras und Haschisch. Und haben ihm das eigentlich nur wegen der Familie aus gemacht. Mit denen hatte ich Kontakt, super Verhältnis, super tolle Typen. Auch die Kuriere können da so einiges erzählen, die mal drei Tage da waren, was sie alles so erlebt haben. War echt abenteuerlich. Aber letztendlich waren die nicht dafür zuständig. Und die waren eben misstrauisch noch. Und erst viel, viel später, wo halt vieles auch gut gegangen ist und geklappt hat, habe ich dann die irgendwie auch zu Gesicht bekommen. Das heißt, ich war halt immer irgendwo entweder im Zimmer eingesperrt oder habe gesagt, komm, ich bin weg und mach du mal alleine. Weil ich natürlich auch nicht diese ganzen Leute, die ESE irgendwie auf mich abgesehen haben, weil sie mir nicht vertraut haben, dann unbedingt kennenlernen wollte. Zumindest ist nicht am Anfang. Das war echt eine blöde Situation. Und dann war es halt so, dass er gesagt hat, nee, geh du nach Deutschland, Belgien, Holland, du kümmerst dich jetzt da, ich sag dir Bescheid, wann, und du machst das alles klar mit Reisebüro und Buchen und all diese Dinge. Und da waren wir eigentlich heilfroh drüber, weil auch meine Freundin halt an meiner Seite war und nicht irgendwie so als Pfand vielleicht benutzt worden ist. Die ist gut behandelt worden, kein Thema. Waren auch nie irgendwie großartig Waffen im Spiel, bis am Ende mal, aber das ist so weit sind wir noch nicht. Und aber trotzdem, es ist halt kein gutes Gefühl, wenn du irgendwie alleine bist, in einer Stadt, die du eigentlich nicht gut kennst. Alle denken, du wärst irgendwie von der DEA oder so und deine Freundin sitzt aber in Jamaika so als Pfand. Ist kein gutes Gefühl.
Brauchen wir so eine zeitliche Einordnung. Also wie viel Zeit ist da jetzt vergangen? Du hast diese halbe Million von Sterling bekommen?
Viertelmillion.
Viertelmillion?
Viertelmillion war das damals. Ja, also das war dieser Zeitpunkt, wo es uns eigentlich schon besser ging. Also wo dieser Vertrieb auch irgendwie im Laufen war. Und es war eigentlich so abgemacht, dass wir dann irgendwann aufhören, im Dezember und dann einen Monat oder zwei Pause machen und dann erst wieder weitermachen. So war das abgemacht. Zwischenzeitlich hatte ich aber einen alten Bekannten aus meiner Jugendzeit getroffen, der fragte, ey, du siehst ja blendend aus, fährst ein tolles Auto, gute Klamotten, wie geht's dir? Den hatte ich dann eingeweiht und der hat dann mittlerweile eigentlich die Sachen übernommen, die wir so übernommen haben, sprich Kuriere angeworben. Und weil auch am Anfang, weißt du, du denkst da, ja, Weigelt, Kuriere anwerben. Klar, dann gehst du jetzt mal in den Kaffee rein und sprichst da mal jemand an. Ey, möchtest du nicht ein Kilogramm Kokain irgendwie über Grenzen bringen? Gute Bezahlung. Wie machst du sowas, ne? Und letztendlich, das war so einfach, die haben mir die Türe eingerannt. Die haben sich fast drum gestritten, wer denn den nächsten Trip machen darf. Das war also wirklich, und ich bin halt immer ein Freund, ich bin also relativ ehrlicher Typ. Ich habe den Leuten schon gesagt, was für Risiken da bestehen, auch welche Strafe da zu erwarten ist, wenn man denn erwischt wird. Natürlich auch, was man dabei gewinnen kann und die Rahmenbedingungen, also 2 Wochen Hotel, all inclusive, 1000 D-Mark Taschengeld, nochmal diese 25.000 D-Mark Bezahlung und all das. Aber ich muss halt sagen, es waren meistens Leute, die irgendwie in schwierigen Situationen waren, Geldnot hatten oder die auch, sagen wir mal, 15, 20 Jahre noch nicht mal Mallorca oder Ibiza gesehen haben als Urlaubsziel, die einfach Probleme hatten.
Ja,
Und
also du hast die Menschenkenntnis, das dann auch den Leuten auch anzusehen, oder? Also hast eine gute Trefferquote gehabt.
ja, ich musste halt auch irgendwie sicherstellen, dass sie jetzt nicht irgendwie zwischendurch vielleicht irgendwie weißes Pulver nehmen oder dass das dann vielleicht irgendwie wegkommt. Weißt du, dass sie sagen, ach ja, schön, da sind jetzt 3 Kilo drin, dann nehmen wir noch mal ein Kilo raus oder sowas. Als solche, also du musst schon eine gewisse Menschenkenntnis haben. Und es war aber halt auch den Vorteil, den ich hatte, dass es eine Clique war und dass sich das zumindest innerhalb der Clique herumgesprochen hat und jeder halt mal irgendwie wollte. Und du kannst natürlich auch nicht ein und dieselbe Person 3, 4 Mal im Jahr nach Jamaika schicken. Das fällt dann schon irgendwo auf. Und es gab halt so gewisse Richtlinien, auch diese 3-Kilo-Regelung, dass kein Kurier mehr als 3 Kilo nimmt in der Tasche, weil es einfach sonst nicht mehr verpackbar ist, weil es sonst auffällt. Ne? Und ja, und Paul fing dann halt an, sich an ein paar Regeln auch nicht zu halten und den dicken Boss rauszulassen. Und letztendlich, ich weiß nicht, wie genau musst du es denn haben? Oder gibt es gewisse Sachen, die dich oder deine Leser oder Zuhörer genauer interessieren? Ich kann das natürlich jetzt detailliert erzählen, aber dann sitzen wir noch 2 Stunden da.
Also ich könnte dir 5 Stunden zuhören, wie du diese Geschichte erzählst. Aber ja, wir müssen es so auf ungefähr eine Stunde zusammenfassen. Ich denke, das ist eine angenehme Hörlänge für einen Podcast. Und wenn wir jetzt schon alles erzählen, dann hat ja auch gar keiner mehr einen Grund dafür, dein Buch zu kaufen, ne? Das Buch ist natürlich in den Shownotes verlinkt.
Okay. Also dann lass uns doch einfach übergehen zu dem Punkt, die beiden Kuriere. Ich sollte vielleicht sagen, also Thorsten und Christian. Thorsten war zu dem Zeitpunkt damals mein Stiefsohn, der in erheblichen Schwierigkeiten steckte, auch schon, wo ich nach Jamaika ausgewandert bin. Und das war da eigentlich der Einzige, der mir damals das Wasser gehalten hat, wo die Firma zugrunde ist und ich meine Penthouse-Wohnung noch gelebt hat und seine Mutter quasi mit dem anderen abgehauen ist, der wollte bei mir leben. Und deswegen hatte ich den nicht vergessen. Natürlich klingt das jetzt auch ein bisschen sehr makaber. Ja, du willst jemandem helfen, indem du ihm als Drogenkurier anheuerst. Klar. Aber es war halt so auch geplant, wir machen jetzt eine Saison. Eine Saison ist halt ein paar Monate. Dann haben wir alle genügend Geld. Du kaufst dir ein kleines Grundstück hier. Und hier unten in Jamaika habe ich genügend Möglichkeiten, legal Geld zu verdienen. Deswegen war das Risiko da. Und er hat aber halt immer schon so Phasen gehabt. Er war ein Typ, der doppelt so oft erwischt worden ist wie jeder andere und dreimal so viel Scheiß gebaut hat wie jeder andere, ist natürlich gefährlich gerade in dieser Branche. Und er hat sich halt so ein paar Dinge erlaubt, wo ich einfach, ich hatte das Sagen über die Kuriere, aber ich konnte einfach nichts mehr sagen. Ich musste, er sagte, hör mal, Thorsten hat was gut zu machen, der hat Scheiße gebaut, wir mussten da 6 Kilo einfach zurückgehen lassen. Die sind ohne irgendwas zurückgeflogen, weil er so viel Mist gebaut hat. Und deswegen war dann irgendwann, es waren 12 Kilogramm, und 12 Kilogramm warteten sehnsüchtig die Abnehmer in London drauf. Und es musste alles super, super schnell gehen. Und ich habe halt jemanden gefunden, eine kleine Familie gefunden, die eigentlich beide Trips machen wollten. Sprich, von Deutschland nach Jamaika fliegen, da 2 Wochen Urlaub machen, dann zurückkommen nach Deutschland, den Reisepass ablegen, sich den Personalausweis nehmen und dann nach London mit Zug, Auto oder was auch immer eben hingehen. Möglichst nicht mit dem Flugzeug, weil da kannst du nachweisen, dass du halt kurz vorher in Jamaika bist. Und es ist schon ein bisschen auffällig, wenn du vorher in Jamaika warst und dann plötzlich nach London fliegst. Also das war alles abgesprochen und es ging auch soweit gut, nur dass der Kurier, also die Familie mir schon sagte, hör mal, Mikey, du in der einen Tasche ist ziemliche Beule drin. Ich weiß ja nicht, was die da gebaut haben, für Mist gebaut haben, aber es ist ziemliche Beule drin. So, jetzt fällt eine Familie vielleicht nicht so auf. Die sind auch durchgekommen durch den Zoll, alles gut gegangen. Und sollten eigentlich dann diesen kleinen Trip nach London machen. Und er rief mich aber an, der Paul, und sagt, nee, das ist mir alles zu langweilig, die können nicht fliegen, also nimm gefälligst 2 andere Kopier. Ich habe gesagt, ich habe keine 2 anderen Kopier. Ja doch, was ist denn hier mit Thorsten und Christian? Und genau die wollte ich halt aus der Schusslinie haben. Und ja, die haben was gut zu machen. Und wer ist denn hier der Boss? Und du machst das jetzt gefälligst. So, und ja, dann ist es halt so gekommen, dass sie von einem kleinen Flughafen, also von Mönchengladbach aus zu einem kleinen Flughafen, nicht Heathrow oder Gatwick in London, sondern irgendein kleinen Pups-Flughafen in London, sind 2 Jungs, relativ jung, also 20, Anfang 20, mit 12 Kilogramm Kokain, mit 4 Taschen nach London geflogen. Ich habe gesagt, also Leute, das ist ein Himmelfahrtskommando. Wer ist hier der Boss? Und so weiter. Und naja, letztendlich, na klar, die sind halt, weil Thorsten so einen Aufstand schon gemacht hat davor und ich mach's mal ganz kurz, ein Mädel mit in Urlaub genommen hat, weil die immer Pärchen geflogen sind. Und das Mädel war zufällig eine alte Bekannte von mir und die war jetzt zufällig mit einem Drogendealer, Drogenfahnder aus Düsseldorf, der am Düsseldorfer Flughafen hat, zusammen und hatte Angst um ihre Mädels. Und mit Sicherheit hat der gesagt, hier, wenn der Thorsten fliegt, ihr kontrolliert den Verdacht auf Drogenschmuggel. So, und deswegen wollte ich ihn aus der Schusslinie halten. Das wusste der alles. Aber klar, die haben die sofort am Flughafen, ihr kommt mit, haben das natürlich gefunden. Die Jungs haben dann 3 Jahre in England abgesessen, nicht lustig als Deutscher. Und so fing das halt an. Das war dann quasi das Ende des Liedes erstmal. Ich wollte eigentlich komplett aufhören, wurde aber halt gezwungen, weil er einfach auch zu viel wusste, mit Familie, von wo die sitzt, meine Mutter, mein Bruder, alles. Nee, du machst schön weiter irgendwie und wir machen jetzt erstmal Pause. Da aber, wie gesagt, dieser Marcel, er nannte sich DJ Amok auch im Buch, quasi unsere Aufgaben schon übernommen hat, habe ich mir das dann so vorgestellt, naja, ich gebe meine Kommandos von Jamaika aus dem Marcel, der macht alles klar, wie wir das zuvor gemacht haben und dann geht es weiter. Nur, dass der liebe Paul hinter meinem Rücken mit meinen deutschen Connection quasi gedealt hat und schon wieder angefangen hat zu dealen. Und das war auch nur ein Zufall, dass ich drauf gekommen bin, weil ich habe gesagt, ey, ich rufe meinen damals besten Kumpel an. Einfach so, ich weiß auch nicht, wie gekommen, Intuition. Ich rufe den an, habe die Mutter am Telefon. Ich sage, hey, wo ist denn der Bernd? Ja, der ist in Jamaika. Ich sage, wie, der ist in Jamaika? Der ist in Jamaika und sagt mir nicht Bescheid, sag, wann denn? Ja, seit Montag, da war es Mittwoch. Ja, der wird dich aber bestimmt anrufen. Ich sag, ja, komisch. Da ich ja Tourguide am Anfang war, hatte ich also meine Beziehung, habe halt ein Mädel angerufen und gesagt, du, tu mir doch mal bitte den Gefallen, die und die Namen, find für mich heraus, in welchem Hotel die untergekommen sind. Und zufälligerweise sind die in dem Hotel untergekommen, da konntest du damals quasi Hotelzimmer kaufen und an Touristen weitervermieten. Das heißt, das ist ein ganz normales Hotel. Du weißt auch nicht, dass das nicht dem Hotel, das Apartment gehört. Das gehört einer Privatperson. Konntest du investieren. Hätte ich auch gemacht, wenn die 12 Kilo nicht schief gegangen. So, und der Paul hatte einen so ein Hotel. Und ausgerechnet in seinem Apartment waren die dann plötzlich. So, und dann bin ich dann halt hin und er war scheinheilig ohne Ende. Nee, er macht nur Urlaub und natürlich, nee, sie würden nichts schmuggeln. Und also die haben mich echt für blöd verkauft. Und ich habe halt viele Fragen gestellt und so. Und wir haben uns dann eigentlich nach einer Woche nochmal verabredet Und ich komme im Hotel an und der Security-Typ sagt mir, nee, die haben ausgecheckt, die sind jetzt zum Flughafen. Ich den Paul angerufen, gesagt, ey Paul, willst du mich eigentlich verscheißern? Die machen jetzt den Deal, die bringen jetzt was raus ohne mich, mit meinen Leuten. Sag mal, hast du so alle? Ja, ich wäre paranoid, ich hätte sie nicht alle und so. Und ich bin dann einfach, in dem Fall bin ich Kamikaze, ist mir scheißegal. Ich habe gesagt, okay, dann fahre ich jetzt zum Flughafen und verabschiede mich von meinen Leuten. Und mach das nicht und so. Ich sage, doch, mache ich. Und ich bin gefahren wie Kamikaze da echt darunter. Natürlich sind die nie angekommen. Plötzlich waren sie wieder im Hotel
Aha.
und wollten eigentlich 3 Wochen bleiben. Und kurz vor 2 Wochen, vor Ende der 2 Wochen, rief mich dann mein Kumpel an und ja, würden jetzt nach Hause fahren und würden auch nichts mitnehmen und wollte mir nur auf Wiedersehen sagen und solche Scherze. Und sage ich, okay. 5 Minuten später, nachdem er aufgelegt hat, ging das Telefon wieder. Ja, Michelle, er kannte mich noch unter Michelle. Du bist ein Arsch und du sagst den Bullen Bescheid in Belgien, wenn wir da landen und so. Ich sag, wieso? Du nimmst da nichts mit? Du versicherst mir doch seit Wochen, du nimmst nichts mit. Und ich kenne dich aber und so, hätte ich nie gemacht. Aber ich wollte ihm halt so ein bisschen mal Angst machen. Und anscheinend sind sie wirklich ohne was geflogen. Und der Deal ist halt da auch irgendwie geplatzt und 3, 4 Deals auch noch. Aber der Priester hat dem Paul immer gesagt, verarsch Michael, also mich, und das Geschäft läuft den Bach runter. Und das ist wirklich tatsächlich passiert. Ne?
Ja.
Und der Kurier, der Marcel, ist dann irgendwann auch erwischt worden und hat, glaube ich, sogar noch eine höhere Strafe letztendlich bekommen als ich.
Weißt du, warum der Paul das dann auf einmal gemacht hat? War dem die Wartezeit jetzt zu lange? Ist er gierig geworden? Oder wieso hat
Naja,
er eigentlich viel zu verdanken, denn du hast das Geschäft überhaupt erst auf die Beine gestellt, richtig?
er war fast damals pleite, aber das ist dann halt irgendwo, weißt du, so diese Verbrecherehre oder so, das gibt's halt irgendwo nicht. Das ist dann schon eine gewisse Gier und du bist halt schon eine Person, die sehr, sehr involviert ist, die sehr viel weiß und er hatte immer panische Angst, irgendwie nochmal ins Gefängnis zu kommen. Das spielt alles halt irgendwo eine Rolle und ich habe halt auch ein loses Mundwerk und lass mir halt auch nichts gefallen. Und auch selbst wenn du mir einen Killer auf den Hals schickst, dann halte ich trotzdem meine Fresse nicht. Und das hat ihm wahrscheinlich irgendwo nicht gepasst, weil die nächste Situation war ja dann die, dass er mir tatsächlich einen Killer auf den Hals geschickt hat. Also die Situation war dann wirklich so, wir haben halt nochmal telefoniert und er war halt schon richtig angepisst, hat aber halt so getan, alles in Ordnung, soweit, wir treffen uns bald und dann geht es halt auch wirklich weiter. Und also hat aber immer noch nicht zugegeben, dass die wirklich jetzt in seinem Auftrag da irgendwie vorhatten, was zu schmuggeln. Ja, und irgendwann, damals haben wir noch in so einem 24 Stunden überwachten Ding gewohnt, und sind dann mit dem Auto rausgefahren nach Negril rein. Und an der Tankstelle spricht mich halt so ein Jamaikaner an. Ziemlich schwarz, dicke, fette Lederjacke. Gut, Jamaikaner sind einiges gewohnt, aber selbst für einen Jamaikaner bei dem Wetter, es war Sommer, ziemlich heiß.
Ja.
Ja, und war also irgendwie komisch. Und er sprach mich an, ja, bist du Michael? Ich sag, ja. Und wer er denn wäre? Ja, er wäre aus Kingston und Freund von Paul. Und ja, Paul hätte ihm gesagt, er soll uns abholen, wir sollen nach Montego Bay in die Labors gehen. Und Paul wollte nie, dass wir in die Labors gehen. Und er sagte immer, ja, was ihr nicht wisst, macht euch, könnt ihr auch nicht verraten und so. Und ich wollte auch ehrlich gesagt nie in die Labors. A, wegen den Dämpfen und B, auch, wie gesagt, wenn ich das nicht weiß, kann ich es nicht verraten. Und eine Kugel im Kopf zu kriegen, bloß weil du irgendwie ins Labor verrätst, hatte ich keine Lust. So, das kam mir alles spanisch vor. Also habe ich versucht, Paul anzurufen. War natürlich, ging keiner dran. Und er sagte mir, ja, versuchst du Paul anzurufen? Den erreichst du nicht, der ist beschäftigt. Die neue Lieferung ist aus Kolumbien gekommen. Der ist in den Labors, deswegen soll ich dich ja bringen. Und hin und her. Und ich dachte, teste den mal so. Weil Michael, der ist auch ein bisschen in Ungnade, die rechte Hand von Paul gefallen, mit dem ich eigentlich besser zurechtkam, den ich viel, viel mehr mochte, aber man kann sich's halt nicht aussuchen. Und Michael meinte, ja, Michael, der ist jetzt auch in den Labors und so. Und also er wusste schon über einiges. Und ich denke, ja gut, dann fahren wir. Und er saß halt hinten im Auto. Und meinte, ja, wir müssen aber auf halbem Weg in Lucy, so heißt der Dorf, heißt das Dorf, müssen wir noch mal was abholen. Das brauche ich um für die Labors. Ich denke, ja, okay. So, und dann Lucy bogen wir ab und verstehst du, der Weg wurde immer schmaler, immer schlechter. Du sagst schon, die ganzen mit freiem Oberkörper, die Jamaikaner mit den Macheten, die aus den Zuckerrohrfeldern kamen. Also es wird immer grooviger, immer größere Schlaglöcher und so. Und irgendwann dämmert es mir dann, weil irgendwas war halt so ein bisschen Action und wir fuhren aber schon vorbei und drehten uns rum und er drehte sich auch rum und in dem Moment ging seine Jacke so ein bisschen weg und ich sah dann halt so, was, so ein 9 mm Pistole im Halfter stecken. Ich denke, ach du Scheiße. Ja, war mir irgendwie klar, wer das ist und was der wollte. Ich denke, ja gut, der will uns jetzt hier irgendwie um die Ecke bringen. Irgendwie, es wird immer hier unwirtschaftlicher und immer weniger Leute und hier sind Sümpfe. Ja, Kopfschuss und das war's. Findet dich nie wieder jemand, ja. Und wie kriegst du den jetzt aus dem Auto raus, ne? Und wo ich halt so relativ unkonzentriert dann gefahren bin, fuhr ich so in ein riesen Schlagloch rein und das schlug auch die Feder bis im Anschlag durch, machte einen riesen Knall, aber war jetzt kein Loch oder keine Reifenpanne. Aber in dem Moment kam mir halt der Gedanke, oh, jetzt täusch doch einfach eine Reifenpanne vor. Und das habe ich dann auch gemacht, habe ein bisschen geflucht, so ein bisschen getan, als ob das Auto schlingert und bin rechts rangefahren, bin dann halt ausgestiegen, hinten an den Kofferraum gegangen, wir hatten so ein SUV, so ein Toyota RAV4 und habe dann das Wagenkreuz rausgeholt und habe dem gesagt, ey, yo, hilf mir mal einen Reifen wechseln, ne? Und ja, dann ist er dann gemächlich ausgestiegen, ich bin halt vorne zum Reifen gegangen, vorne links. Und in dem Moment, wo der gesehen hat, der Reifen ist nicht platt, hat er sofort nach innen gegriffen in seine Lederjacke und wollte halt seine Pistole rausholen. Ja, was bleibt dir übrig? Habe ich halt mit dem Wagenkreuz zugeschlagen.
Boah.
Er war nicht tot, er war bewusstlos. Ich habe extra Puls gefühlt. Man hat immerhin 4 Jahre Fallschirmjägerausbildung. Also so, da habe ich halt die Waffe genommen, habe das Magazin raus, weggeschmissen, die Pistole irgendwo mitgenommen, erstmal irgendwo anders entsorgt. Und habe mich dann erstmal beim Kumpel versteckt. Michel hieß der auch, in Port Antonio, den auch Paul nicht kannte und habe ihn dann irgendwann angerufen und habe gesagt, ich weiß, was du gemacht hast und ich habe hier eine Kassette, alle Bilder und so, du hast keine Bilder von mir und du hast nichts, keine Beweise. Ich sage ja, und was ist da und da? Dann war er ganz still und ich habe gesagt, das sind 3 Umschläge, wenn mir irgendwas passiert, einer geht ans Scotland Yard, einer an die hiesige Polizei und einer an das Bundeskriminalamt. Ich wäre sehr um meine Gesundheit bedacht, weil ich ja nur wusste, dass er Angst hatte, nochmal irgendwie in den Knast zu gehen, er war in Amerika, war der für ein paar Monate. Und dann ging es halt leben und leben lassen. Und das war halt der Deal. Und wir haben uns gegenseitig in Ruhe gelassen. Und ich konnte so aussteigen.
Entschuldigung, deine Fallschirmjägerausbildung hat dir in der Situation geholfen, dass du wusstest, wie du den schnell zu Boden kriegst, denn da in dem Moment überhaupt cool zu bleiben, ich finde das so unvorstellbar, wenn ich weiß, da sitzt einer irgendwie bei mir, der hat.
Nee, Lars, das glaube ich weniger. Ich meine, A, musst du, glaube ich, schon mal so ein gewisser Typ sein, um überhaupt zu sagen, ich wandere jetzt irgendwie in ein fremdes Land. Dass du so ein bisschen Abenteuerlust in dir steckt. Und ich weiß nicht, ich meine, Gott sei Dank, ich war immer irgendwie eine coole Socke. Ich konnte halt in brenzligen Situationen immer cool reagieren. Das heißt nicht, dass mir vielleicht danach auch die Knie mal geschlottert sind, aber halt dann, wenn die ganze Chose vorbei war. Und das habe ich halt damals schon. Ich war immer so ein Adrenalin-Junkie halt. Habe immer Sachen gemacht, Bungee-Springen, Fallschirmspringen, auch vor meiner Bundeswehrzeit schon. Und deswegen wollte ich auch zu den Fallschirmspringern. Meine Mutter war mit einem Franzosen verheiratet, der war auch Fallschirmspringer, im Algerienkrieg Fallschirmjäger. Und ich war halt immer so ein Typ, der so adrenalinmäßig Motorrad fahren und immer der Erste sein. Und das steckt irgendwie in mir drin. Und ich glaube einfach, dadurch kriegst du halt auch irgendwo Lebenserfahrung und weißt halt auch so ein bisschen, wie du manche Leute eben anpacken musst. Und auch wenn eine gute Ader in dir steckt, du weißt auch schon halt, wie du mal hart sein kannst und musst. Ja, das
Ja.
lernst du irgendwo. Spätestens im Knast habe ich es gelernt, weil ich bin auch echt ein Typ, der auch mal heulen kann und weinen kann, aber das kannst du dem Knast zum Beispiel auch nicht erlauben. Du musst halt immer den Harten spielen und auch in diesem Business kannst du halt nicht da irgendwie auf Emotionen rumtrampeln. Und deswegen, es ging nicht anders. Was soll ich machen? Und dann haben wir uns halt, hat er mich irgendwann nochmal gebeten, 1,5 Jahre später hat er mich dann auf dem Grundstück, was ich letztendlich da gepachtet hatte, hat er mich gefunden und ich dachte, jetzt geht die Scheiße wieder von vorne los, aber nee, er wollte eigentlich nur, es war halt irgend so ein Deutscher, der in einem Hotel war, in Negril und der sollte im Prinzip genau das Gleiche machen wie ich, aber sein Englisch war einfach miserabel und er hat mich gebeten, ob ich ihm nicht auf Deutsch quasi ihm das erklären könnte, was er machen sollte und drückt mir da ungefähr so 2, 3 Gramm Kokain in die Hand und sagt dann, ja, und das bringst du ihm mit. Sag ich, wie, das bringst du ihm mit? Ja, er hat mich gefragt, so, weil Paul war halt immer so, was brauchst du? Willst du Weiber, willst du Nutten haben, willst du was schnupfen? Der konnte ja alles besorgen. Und bei uns war halt immer, nee, gib mir was Gutes Gras, mehr brauche ich nicht. Und der Typ hat halt wohl gesagt, er möchte ein bisschen Kokain haben. Ja, ich gehe da in ein Hotelzimmer rein Und er fing sofort an, und du hast das Zeug mitgebracht? Ich sag, du meinst das Kokain? Ja. Und was macht der Idiot? Er spritzte sich das in die Venen rein. Also normalerweise, du kannst es vielleicht noch rauchen, in der Regel durch die Nase, aber er spritzte sich das und der ging ab wie Schmitz' Katze. Und er nahm meine Hand und legte sie auf sein Herz und er guckt mal, wie mein Herz braucht. Ich sag, ja, du Vollhong, was glaubst du denn? Das ist ja, was soll
Ist
denn
drauf.
sein? Das ist 92%, das ist nicht irgendwie eine gemischte Scheiße aus Deutschland. Ja, und dann habe ich ihm das halt alles erklärt, aber habe auch Paul gesagt, ey, Alter, nimm den nicht, der ist voll drauf. Und er hat dann wohl auch meinen Ratschlag, hat er wohl drauf gehört und hat ihn dann wohl auch nicht irgendwie eingesetzt. Aber der suchte halt händeringend. Und wie gesagt, egal welche Person er gefunden hat, alle Leute nach mir, das ist alles nur in die Hose gegangen. Also da hatte auch der Priester mal wieder recht mit seiner Voraussage.
Ja, klar, genau. Ja, der Junkie ist dann wahrscheinlich auch beim Voodoo-Priester auch nicht so gut angekommen, vermute ich mal.
Nee, der war, glaube ich, gar nicht da.
So weit ist er nicht gekommen, na gut.
Aber das war wirklich gut, weil allein, du musst dir vorstellen, die Leute haben noch 3 Monate, nachdem der Deal schon zu Ende war, haben die noch über den Priester geredet. Oh, so, warst du auch beim Priester? Ja. Oh, das war ja toll und groovy. Und die haben sich da echt drüber unterhalten, wo du dachtest, auch diese Clique, das waren halt alles relativ junge Leute noch, so Anfang 20. Irgendwann fingen die an, wo ich sagte, ey Leute, ihr habt doch einen Vollschaden. Haben die sich kleine Safes gekauft? Jeder hatte so einen kleinen Safe. Weißt du, wieso? Ja, 25.000 Euro und so. Und ja, wir müssen das Geld irgendwie verstauen. Weißt du, so voll. Aber es war halt irgendwie, ja, es war nicht richtig, moralisch natürlich nicht. Du verstößt auch irgendwo gegen ein Gesetz. Und das wurde ich auch immer dann wieder bei meinen Lesungen auch gefragt. Ja, wie kommst du denn damit klar? Und was denkst du denn darüber? Aber ehrlich gesagt, es ist halt so, wenn du so 8.500, 9.000 Kilometer von zu Hause weg sitzt, nichts mehr zu fressen hast, wirklich irgendwo nicht weißt, wie es weitergeht, dein Visa bald wieder abläuft und der wieder mal $300 pro Pass haben will für einen neuen Stempel, dann stellt sich halt die Frage auch nicht so, wie geht's weiter? Weißt du, du willst, ich habe dann auch einen gewissen Ehrgeiz gehabt. Ich wollte natürlich auch nicht nach 3 Monaten wieder zurück und jeder zeigt einen Finger auf dich. Ach, guck mal, da ist er. Erst verliert er die Firma, dann hat er den Vollspiel nach Jamaika zu gehen und guck, da ist er wieder, mittellos, mit nichts. Also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und deswegen wollte ich dann halt, ja, ein Deal war natürlich sehr naiv, sehr blauäugig, ein Deal und 10.000 Pfund. Aber ich dachte mir, hey, 10.000 Pfund, dann kaufst du so ein kleines bisschen und dann brauchst du nicht mehr Tourwise als Tourgesellschaft, dann machst du das selbstständig. Ja, du fährst zu den Hotels, du bist Deutscher, du kannst die Leute ansprechen, du hast Talent. Dann machst du Touren, was ich auch später dann gemacht habe, und verdienst damit dein Geld. Und das hat ja auch geklappt. Das war eigentlich mein Plan. Wie gesagt, sehr, sehr blauäugig und plötzlich steckst du mittendrin. Und wie oft bin ich aufgewacht und hab gedacht, ey, in was für einem James-Bond-Movie hast du dich da rein manövriert? Also, ja.
Ja. Also du hattest schon den Plan, das als Startkapital wirklich zu nutzen, um dir dann deine eigene Existenz
Ja.
aufzubauen mit einem legalen Geschäft.
Legalen Geschäften, weil ich meine, das hätte dir, ja, bevor du 30.000 beiseite schaffst in Jamaika, selbst mit 2 Mann in dem Geschäft, mal locker 5 Jahre. Wenn überhaupt, weißt du, weil Lebenserhaltungskosten in Jamaika sind ähnlich wie hier. Also Supermärkte zahlst du auch nicht weniger, aber auch du denkst, ja, aber das ist doch warm und Gemüse, Obst, ja, ein Scheiß für einen Apfel, einen deutschen Apfel, so einen grünen, da zahlst du 1 Euro. Ja,
Ja.
wo du denkst, Leute, also es ist viel Fehlwirtschaft, viel Korruption in Jamaika. Ja, und die haben halt auch noch aus Sklavenzeiten diesen Ackee und Saltfisch, was ja nun mal das Nationalgericht aus Jamaika ist. Aber dieser Saltfisch wird aus Kanada importiert, ist potthässlich, ist knochenhart, den musst du also erstmal in Wasser eintauchen. Aber sie kennen es halt noch aus der Sklavenzeit. Oder Cornflakes aus Amerika wird importiert, ist richtig teuer. Und ich glaube auch dieser Kaffee, jamaikanischer Kaffee, Blue Mountain Coffee, zweitbeste Kaffee der Welt, 90% unter Besitz von Japanern, die Kaffeeplantagen haben. Also da läuft viel, viel falsch da unten.
Ist das heute noch so oder haben die inzwischen dazugelernt und alles ein bisschen besser in den Griff?
Naja, die Korruption ist, denke ich mal, immer noch da. Es hat sich schon eigentlich vieles geändert, aber wir waren jetzt im November letzten Jahres, waren wir noch mal unten. Da gab es also teilweise Ausgangszonen oder Sperren, wo dann wirklich vor Montego Bay auch von allen Seiten wirklich Soldaten mit Uzis im Anschlag da gestanden haben und dich kontrolliert haben. Und also die Kriminalität ist im Prinzip wird eigentlich schlimmer. zu meiner Zeit war schon jeden Tag in Kingston ein Toter mindestens. Das hörst du halt, ne? Und es wird halt auch, was den Tourismus angeht, also ich habe es ja selber miterlebt als Tourguide, es gibt dann Tourguide und es gibt sogenannte Tour Representative. Das heißt, das sind die Leute, die dann zu dir ins Hotel kommen, wo du dann meistens auf ein Gläschen einen Cocktail dann irgendjemand kennenlernst und der will dir dann halt irgendeine Tour andrehen. Und die erzählen dir alle, um Gottes Willen, mach ja keine Tour mit einem Jamaikaner, weil der hat ja keine Ahnung von seinem Land und der ist ja überteuert und der will dich ja nur abzocken, dabei zocken die dich ab. Also der kostet dann, so eine Zwei-Tages-Tour kostet dann $300, wo du wirklich nur jetzt, hopp, 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 Lars, komm, wieder in den Bus, wir müssen, komm, mach. Weißt du, du kannst es gar nicht genießen alles und dann gehe ich doch lieber mit einem Jamaikaner und klar, du musst vorher den Preis aushandeln, das ist schon wichtig, aber ansonsten, und die verteufeln das alles und auch gehe nicht nach Kingston, ich habe Kingston geliebt, gibt ein Hotel in Kingston, das ist Stony Hill Hotel, immer wenn ich da bin, übernachte ich da, das ist, du hast eine Aussicht über komplett Kingston, das ist traumhaft, also für $70 die beste Suite, die du da kriegen kannst, ich weiß nicht, ob es heute noch 70 US-Dollar kostet, aber damals ein
bisschen
war das
mehr
so
inzwischen noch. Wahrscheinlich, ja.
Also ich meine, ich habe Jamaika wirklich lieben gelernt, auch heute noch. Ich versuche halt so oft es geht hinzugehen und jetzt war ich halt etliche Jahre nicht da. Ich war letztes Jahr im November da. Mir sind so oft die Tränen gekommen. Leute, die mich einfach noch kennen, die mich ansprechen, die auch noch wissen, ich habe da unten auch jemandem das Leben gerettet und die haben mich am Ende wirklich beschützt. Wenn irgendjemand nach mir gefragt hat, nö, gibt's nicht da. Und die haben mich wirklich verteidigt, wie so einen kleinen Drogenbaron, obwohl ich mich nie als Drogenbaron empfunden habe. Das BKA wahrscheinlich schon, aber da gehen halt auch ganz, ganz andere Mengen in Jamaika. Die wenigsten wissen, Jamaika ist Umschlagplatz Nummer eins. Alles, was von Südamerika, speziell Kolumbien geht und nach Europa geht, an harten Drogen, geht hauptsächlich über Jamaika. Aha. Das ist nicht nur das Kifferparadies, was viele Leute denken.
Ja, das hat man als erstes im Kopf, ne? Das, ja, das Ganja und wie Einheimische das nennen. Und das ist so das Ding eigentlich, woran man als erstes denkt, wenn man an Jamaika denkt. Also mir geht's zumindest so. So, jetzt bist du aber, um deine Geschichte mal noch ein bisschen weiter zu treiben, du bist ja jetzt noch auf freien Fuß, war der letzte Stand. Irgendwann musst du ja Fazit geworden sein. Wie ist das denn passiert?
Auf freien Fuß, ja klar. Achso, du meinst jetzt in der Geschichte, ich dachte jetzt real. Nein, ich bin natürlich, ich war noch auf freiem Fuß. Ich habe irgendwann war es dann so, dass, ja, wie Frauen halt so sein können, das Geld wurde halt weniger. Wir hatten mittlerweile ein Grundstück am Wasser gefunden mit 12.000 Quadratmeter. Alleine das einzuzäunen, und du kannst jetzt nicht irgendeinen Zaun nehmen, du musst galvanisierten, was heißt das auf Deutsch?
Galvanisiert ist schon Deutsch.
Galvanized, okay. Also der halt Seewasser aushält, sonst hast du nach 3 Monaten hast du keinen Zaun mehr hängen. Den musst du nehmen. Wir haben die ganzen Pflöcke, Bäume abgeschlagen, eingehauen. Also es kostet auf jeden Fall ein Heidengeld, obwohl wir sehr viel Geld gemacht haben. Das Geld wurde weniger und meine Freundin besann sich dann auf Mama und Papa und Heimweh. Und ich habe gesagt, fahr, mach das nicht. Und mittlerweile waren halt internationale Haftbefehle ausgestellt, weil sie die beiden Kuriere ja mit 12 Kilo erwischt haben in London. Die haben natürlich dann irgendwann geplaudert. Und sie wollte aber unbedingt nach Hause und wurde dann, ich glaube August 2000 war das dann, wurde dann erwischt, kam auch sofort ins Gefängnis, hat natürlich alles ausgeplappert. Ich glaube, die hat noch nicht mal 2 Jahre bekommen. Und dann haben sie dann irgendwann auch einen weltweiten Haftbefehl gegen mich ausgestellt. Ich war aber dann halt so, dass ich mit dem Thema gar nichts mehr zu tun hatte, wirklich nur noch vom Tourismus gelebt habe, mein Grundstück halt nach und nach schöner gemacht habe, natürlich ohne Strom. Ich hatte zwar so einen kleinen Generator, aber die Leute haben es halt einfach geliebt und ich habe halt so mein Geld irgendwie verdient. Und irgendwann ja, holte ich dann so deine Vergangenheit aus. Sie hat natürlich auch geplaudert und mein Pech war, dass relativ frisch ausgehobene Spezialeinheit in Kingston gab, die sich halt um solche Fälle gekümmert haben, wo halt irgendwelche ausländischen Amtshilfe ersuchen von Deutschland, Frankreich, was auch immer, eben fremde Leute, Deutsche, Franzosen in ihrem Land sind und die versucht haben, eben den zuständigen Behörden zu übergeben. Und die arbeiteten halt nicht mit Local Police Station zusammen, weil mittlerweile war ich halt so weit, dass ich A, die Local Police Station in Little London, so hieß der nächste Ort, geschmiert hatte. Den habe ich halt ab und zu mal eine Kiste Red Stripe Beer vorbeigebracht, dem einen oder anderen mal einen Nanny, ist ein 500 Jamaika-Dollar-Schein in die Hand gedrückt. Und dann haben die immer gesagt, ey, Mikey, die Deutschen haben hier wieder Amtshilfe suchen und pass mal auf. Bloß die haben halt nicht mit denen zusammengearbeitet. Und es war jemand, der hat mich gewarnt, aber ich habe es halt nicht zu ernst genommen. Sagt, das sind immer zwei dicken SUVs, da fahren so 4, 5, 6 Leute rum, die haben nach dir gefragt. Und ich sage, versuch doch mal rauszufinden bei der Polizeistation. Aber gut, die haben halt denen nicht Bescheid gesagt. Und irgendwann war es halt soweit, ich habe gerade für meinen Gast gekocht, die Bar war ziemlich vorne am Eingang vom Tor vom Grundstück und war aber, das Gitter war zu und die kamen an und unter dem Vorwand, ja, Mr. Braun schickt uns, das war derjenige, der das ganze Land da verpachtet und verkauft und vergeben hatte, er schickt uns, wir kommen aus Kingston und wir wollen uns dein Grundstück angucken, du hast es so schön gemacht, wir wollen uns auch hier ein Grundstück besorgen. Und ich sage, Leute, tut mir leid, ich habe hier gerade einen Gast, und ich muss kochen und ich habe keine Zeit, kommt ein anderer Tag wieder. Ja, aber es war so schwer, wir kommen aus Kingston. Das heißt, wirklich nicht mein Problem. Ich habe halt ein gutes Herz, irgendwann habe ich sie reingelassen. Und dann kam es mir schon spanisch vor, so, ich hatte damals 3 Hunde, ob das gute Guard Dogs werden. Ich sage, ja, natürlich, ja, ob ich die nicht festbinden könnte. Ich sage, Leute, jetzt ist mal gut, ihr könnt hier reinkommen. Die machen nichts, solange ich dabei bin. Ich habe keine Zeit, guckt euch das hier an und dann eine halbe Stunde, aber dann verschwindet hier. So, und nach 10 Minuten stand der Typ, die Bar war vorne zu, hinten rum in meiner Küche drin. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt schnappt dann der Kumpel und geh raus. Und ich weiß noch, wie der sagt, ey, Immigration, Mann, Immigration, show me your passport. Ich sag, ja, was willst du? Und ich hatte ja halt zu der Zeit, habe ich mir eine Geburtsurkunde besorgt von Jamaika. Das heißt, ich war offiziell in Germantown, das gibt's wirklich, geboren. Da waren auch mal Deutsche, die halt für Arbeit Land versprochen haben, deswegen auch Germantown. Alles Inzucht da, aber es war mir egal. Ich hatte eine Geburtsurkunde davor und hatte einen Reisepass, einen jamaikanischen, der sogar computergecheckt war. Und mein Name war Michael Pete MacLeod, weil ich fand den Film Highlander immer schon so geil. Und MacLeod fand ich geil. Ich durfte mir den Namen aussuchen. So, und den habe ich dem halt gezeigt. Und du merkst es halt, ich konnte halt auch ein bisschen dieses Patois, diese einheimische Sprache. Und der wurde immer unsicher. Habe ich wirklich den richtigen? Ja, okay, der sieht nicht gerade jamaikanisch aus, aber es gibt ja nur wirklich Deutsche auf Jamaika. Und so, und er war halt am Hadern und am Machen. Und dann haben die halt dummerweise wirklich halt noch Sachen gefunden, wo mein richtiger Name drauf stand. Ja, und dann wollten die einen Reisepass haben von meinem Gast. Ja, und die haben mich sofort in SUV-Handschellen und sofort in jamaikanische Knastersavanna nochmal, haben dann den Deutschen Bescheid gesagt. Wir haben ihn, BKA. Bundeskriminalamt. Und die sind dann sofort in den nächsten Flieger gestiegen, haben sich dann erstmal einen Reisepass besorgt und ein Flugticket für mich. Aber ich saß erstmal 2 Wochen im jamaikanischen Knast und das ist gar nicht lustig. Also so Pissen ist Plastikflasche, nix Klo und halt amerikanisches System, Gitter, du bist mit 6 Mann in der Zelle, die eigentlich für 3 Mann ausgelegt ist, Betten, Betonbetten, keine Matratze drauf, kein Kopfkissen, Zahnbürste abgeschnitten hinterm Hals, Essen kriegst du nur, wenn du irgendeinen Behälter hast und wenn du deine Hände nimmst, ansonsten hast du Pech gehabt, kein Ausgang laut Amnesty International vorgeschrieben, du hängst wirklich 24 Stunden in deiner Zelle, du darfst nur einmal abends rausgehen zum Duschen, Dusche ist ein Loch in der Wand, wenig Druck, gelbliches Wasser, Toilette, Brille, Klodeckel gibt's gar nicht, Brille zugeschissen bis oben hin, du konntest dich da nur drauf knien quasi, und nicht knien, aber so eine Hocke.
Ja.
Und im wahrsten Sinne des Wortes ein Abseilen, ja. Und also Zustände wirklich schlimm. Und da haben sie mich dann 2 Wochen abkacken lassen. Die haben mich auch gar nicht irgendwie wegen dieser ganzen Kokain-Sache verurteilt, sondern eigentlich nur illegale Einwanderung, was ja Schwachsinn war, weil ich mit meinem deutschen Reisepass gekommen bin, den ich aber mittlerweile, weil abgelaufen war, ist verbrannt hatte. Besitz eines falschen jamaikanischen Passes, worauf übrigens 5 D-Mark damals Strafe stand, und Beschaffung falscher Papiere oder irgendwie sowas. Also insgesamt 800 D-Mark und die sollten halt schnell bezahlt werden, sonst hätten die mich nach Kingston gebracht. Ob ich da überlebt hätte, wäre fraglich gewesen. Mein Bruder hat sich dann halt auch direkt in die nächste Maschine gesetzt und hat das geregelt, hatte ein bisschen Schmiergeld bekommen und wirklich, ich hatte ein Handy da, ich hatte jeden Tag was zu kiffen da, ich hätte selbst eine Nutte da im Gefängnistrakt ficken können, auf gut Deutsch. Mein Bruder hat mal gesagt, also wäre die Zelle groß genug, würden wir dir auch ein Auto hier reinbringen können.
Also mit Geld ist einfach alles möglich auf Jamaika.
Die haben mich fast wieder rausgelassen, nachdem er die Strafe bezahlt hatte. Ja, also, aber das ist alles, könnt ihr alles im Buch mal nachlesen oder wie gesagt, bei Holger, glaube ich, erzähle ich die Geschichte auch. Also es war sehr, sehr abenteuerlich, aber irgendwann habe ich mich halt damit abgefunden. Ich habe immer gesagt, wenn ich 4 Jahre so meinen Hintern im Gefängnis halten kann. Ich habe dann auch im Knast in Jamaika mit meiner Mutter telefoniert, die schon den Herrn Stockhausen, super Anwalt hier aus Aachen, involviert hatte und mit ihm gesprochen hatte. Und er hat von Anfang an gesagt, ja, der Junge muss mit 7 Jahren rechnen. Und es sind 6,5 geworden. Der Staatsanwalt, der hat 10 Jahre gefordert, weißt du, ich bin echt eine coole Sau, aber da sind mir echt die Knie gegangen im Landgericht, sitze da in so einer kleinen Zelle, 1 Meter mal 1,50 Meter groß, eine Wartezelle und das Gericht entscheidet 1 Stunde, 1,5 über dein Urteil. Ja. Wie gesagt, mein Verteidiger hat ein Plädoyer hingehalten, dann wäre ich am liebsten auf die Knie gegangen. Dem habe ich das auch zu verdanken, aber 6,5 Jahre waren für mich schon lange Zeit und wegen guter Führung und vielen Dingen, Redakteur der Knastzeitschrift, 2 Jahre Bibelgruppe, ich bin ja auch so bibelmäßig drauf, 4-mal soziales Training, Gefängnissprecher und solche Dinge, es macht sich halt gut, habe ich halt keine 4 Jahre absitzen müssen. Und dann haben sie mir nochmal 5 Jahre Bewährung Höchstmaß nochmal gegeben auf freiem Fuß, die sind aber auch schon weg. Ja, und habe mich halt wirklich, Versuchung war sehr, sehr groß, aber ich bin halt relativ spät danach, kurz danach ich rausgekommen, bin Papa geworden, habe einen Sohn, der diesen Monat 10 Jahre alt wird. Und das hat mich immer davon abgehalten, wieder da irgendwie einzusteigen. Aber die ersten 10 Jahre nach dem Knast waren wirklich alles andere als toll. Und ich habe teilweise wirklich auch mal hungern müssen. Ne? Und war nicht toll. Ne? Ja. Aber gut, es war halt nochmal, war mir klar, wenn du das nochmal machst, kommst du nicht mehr lebend raus. Und ob ich das meinem Sohn dann zumuten wollte, nee, es gibt immer andere Wege. Und ja, jetzt geht's ja wieder.
Genau. Michael, Mike, ich danke dir für deine Zeit, für das interessante Gespräch.
Gerne, Lars.
Und dem Zuhörer erzähle ich gleich noch ein paar Sachen nach dem Outro.
Ja, vielleicht, wenn ich eine Sache noch erwähnen darf, wenn du schon auch so zwischendurch oder nachher noch ein bisschen Werbung machst. Also geplant ist jetzt eigentlich, dass wir vielleicht YouTube-Channel-mäßig so ein paar Sachen rausbringen, wo natürlich auch sehr viele Kuriere, mit denen ich immer noch in Kontakt stehe, einfach auch mal zu Wort kommen, vielleicht auch mal aus Sicht eines Kurieres, was fühlt ihr dabei, was habt ihr erlebt, was war das für ein Prickeln, wie sagt ihr das aus der Sicht eben vom Kurier und nicht aus meiner, und dass wir einfach so ein paar YouTube-Channel machen, wird aber dann vielleicht noch bekannt gegeben, einfach mal nachgucken und schauen, ob da was ist, aber wie gesagt, in den nächsten Wochen ist das geplant. Und dir danke ich recht herzlich, dass du überhaupt das Interview gemacht hast, so viel Verständnis dafür hast, für diese Sache, ist ja auch nicht gerade normal. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, ja, viel Erfolg und dass du viel Geld zusammenkriegst für die Charity-Aktion.
Danke, danke. Und wenn du deinen YouTube-Kanal fertig hast, dann schick mir einfach mal den Link, dann packe ich den noch in die Shownotes.
Sehr, sehr gerne.
Leute, die das dann später hören, können dann einfach per Klick zu dir gelangen.
Super.
Wenn dir diese Folge und dieser Podcast gefällt, dann kannst du dich gerne an dieser Charity-Aktion beteiligen und mir doch 1 Euro in den Hut werfen. Der wird dann für einen guten Zweck gespendet. Alle Infos dazu findet ihr auf www.fgz-podcast.de. Spendemöglichkeiten sind über Patreon, über Banküberweisung und über PayPal. Am wenigsten Gebühren fallen an bei der Banküberweisung. Die nächste Folge wird dann in 4 Wochen erscheinen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder zahlreich am Start. Und ja, erzählt ruhig euren Freunden, teilt auf Twitter, was das Zeug hält. Es ist im Endeffekt alles für einen guten Zweck. Dankeschön.